Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext lesen, den ihr kennt. Ein, ich möchte fast sagen, gut adventistischer Text. So ein Text, wo wir manchmal denken, den haben wir Adventisten erfunden. Den haben wir gepachtet. Der ist nur für uns geschrieben. Stimmt natürlich nicht. Er steht auch in der Bibel bei den Katholiken drin. Aber die lesen ihn anders. Vermute ich mal. Ja? Und zwar Offenbarung Kapitel 3 von Vers 14 an bis Vers 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der da Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich, hier hat Luther dieses feine Wort ausspeien benutzt, im Griechischen steht ein Wort der Umgangssprache, steht extra im Wörterbuch daneben, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, übersetzt Luther. So sei nun eifrig und kehr um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet? Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir könnten uns über uns jetzt unterhalten oder über andere Menschen, wenn wir diesen Text lesen. Wir könnten das hin und her bewegen, dass der eine oder andere von uns oder wir selbst solche Lauenbrüder sind. Wir könnten darüber reden, wo wir das bei anderen finden, dass sie nicht kalt oder heiß sind. Könnten wir doch machen. Aber dann habe ich mich gefragt, was will der Bibeltext eigentlich? Will der Bibeltext, dass wir über andere Menschen reden? Will der Text, dass ich über mich nachdenke? Natürlich, jeder Bibeltext will, dass wir über uns selber nachdenken. Ja. Will der Text, dass ich mein Verhalten ändere? Dann frage ich mich sofort, warum sollte ich mein Verhalten ändern? Um mein Verhalten zu ändern, brauche ich gute Gründe. Entweder Liebe oder Angst. Das sind zwei gute Gründe, das Verhalten zu ändern. Ja. Wenn ich jemanden liebe, richte ich meinen Wochenplan anders ein und wenn ich Angst habe, auch. Warum sollte ich mein Verhalten ändern? Nun, dafür gibt der Text nur einen einzigen Grund an, nämlich den, dass Gott uns begegnen will. Dass Gott dir begegnen will. Es gibt nur einen Grund, über diesen Text nachzudenken, die Einladung zu hören. Gott will mit uns zu Abend essen. Ich werde mein Verhalten nur ändern, wenn mein Leben auf dem Spiel steht, wenn ich existenziell betroffen bin. Und selbst dann ist das noch schwer genug, mein Leben zu verändern. Da gibt's Momente, da stelle ich bei mir auch eine Entschlossenheit fest, bei der ich sagen kann, und wenn ich dabei draufgehe, ich mach's nicht anders. Kennt ihr solche Gründe auch? Nee? Würde einer deinen Enkel anfassen, würdest du nicht mehr über dein Leben nachdenken. Du würdest dazwischen gehen. Bin ich ganz sicher. Wir machen uns die Momente nur nicht so oft bewusst, das ist richtig, dann fallen sie uns nicht gleich ein. Ja? Ich werde mein Verhalten nur ändern, wenn mein Leben auf dem Spiel steht, aber selbst dann ist es noch schwer genug. Oder wenn ich dem Schöpfer meines Lebens begegne, dem, was wir Gott nennen. Wenn Gott uns denn doch begegnen wollte, wenn er an die Tür klopfte und tatsächlich davor steht, würden wir da nicht alles fallen lassen? Ich meine so ganz idealistisch, würden wir sagen, ja klar, lass ich alles fallen, Gott ist da, ne? Und haben ganz vergessen, dass der, der gleich zur Tür reinkommt, aus nichts was machen kann. Und darum stelle ich diesmal an dem Bibeltext nur diese eine Frage: Was wird hier über Gott ausgesagt? Lass uns doch mal entdecken, was für ein Gott der Gemeinde Laodicea begegnet. Was wird über Gott ausgesagt? Offenbarung Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir können uns hier schon dran aufhalten, mache ich aber nicht, ich gehe mal weiter. Und dann kommt diese Aussage, ich kenne deine Werke. Was wird hier über Gott ausgesagt? Ich kenne deine Werke. Hier wird gesagt, dass Gott einer ist, der sieht, was wir tun. Ich kenne deine Werke. Gott ist jemand, der sieht, was wir machen. Ich denke da so an die Hausfrauen, die so manches Mal sagen, keiner sieht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ja? Und Johannes sagt, doch, Gott sieht es. Gott sieht deine Werke. Oder die, die wir vielleicht manchmal unsere Werke verstecken wollen. Da wirkt dann so ein Stück Drohung mit. Ja? Oh ja, Gott sieht schon, was du machst. Aber erstmal halte ich einfach nur fest, Gott sieht, was wir tun. Gott schaut genau hin, er übersieht nichts. Er ist ein achtsamer Gott. Ein Gott, der unser Tun wertschätzt. Ich sehe deine Werke. Ich kenne deine Werke. Zweitens, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspucken. Was wird hier über Gott ausgesagt? Hier wird ausgesagt, dass Gott jemand ist, der es liebt, wenn Menschen eine klare Entscheidung treffen. Gott liebt klare Entscheidungen, kein diplomatisches Dazwischen, keine Lauheit, sondern klare Bekenntnisse. Gott mag es heiß oder kalt. Warum, ihr Lieben? Weil er selbst klar entschieden ist. Das macht mich aber jetzt froh, dass Gott nicht einer ist, der, wenn er mich anruft, nochmal überlegt, ob er mit dem Ulf Röder überhaupt zu Abend essen will. Sondern wenn er anklopft, dann klopft er an, weil er was will. Gott ist klar entschieden. Drittens. Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und nackt, wie es da steht. Gott steht auf Demut, nicht auf Hochmut, habe ich mir hingeschrieben. Gott steht auf Demut, nicht auf Hochmut. Was ist der Unterschied? Hochmütig, sagt der Bibeltext, ist jemand, der meint, dass bei ihm alles klar ist. Hochmütig ist jemand, der davon ausgeht, dass bei ihm alles stimmt. Demütig ist jemand, der weiß, dass bei ihm womöglich manches nicht stimmt, der vielleicht auch denkt, doch, bei mir ist alles soweit okay, aber ich nehme mich trotzdem zurück, denn ich bin nicht sicher. Demut, das ist der Moment, wo Menschen sich zurücknehmen, obwohl sie vielleicht was können. Hochmut ist der Moment, wo jemand mehr vorgibt, als da ist. Hochmut, das ist so, das ist die Fassade. Ja, die Fassade kann richtig cool sein. Und dann kommst du in so ein ostfriesisches Haus rein und denkst, ach du liebe Güte, ihr müsst mal euer Katzendreck wegmachen oder irgend sowas. Ja. Gott steht auf Demut, nicht auf Hochmut. Warum? Wir wissen, dass Gott ein dienender Gott ist. Wenn Gott an eure Tür klopft, ihr Lieben, was passiert dann? Dann kommt er, um uns zu dienen. Er kommt nicht, um uns zu richten, er kommt, um uns zu retten. Gott ist so anders als wir. Gott ist ein dienender Gott. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Habt ihr gewusst, dass Gott will, dass wir reich werden? Das ist ein schöner Text, so mitten in den Kapitalismus rein. Gott hat nichts gegen Reichtum, ne? Und weiße Kleider zum Anziehen, damit die Schande deiner Entblößung nicht offenbar werde. Was für ein schöner Vers ist das. Dass Gott ein Gott ist, der daran interessiert ist, dass keiner von uns bloßgestellt wird. Sondern dass wir beschützt sind, dem wie wir sind. Oder damit du und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Gott ist nicht einer, der die Augen zumacht. Nein, nein, könnte man ja denken, ne, wenn er unsere nicht bloßstellen will, unsere Sünden, ne, dass er dann die Augen zumacht. Er macht die Augen überhaupt nicht zu, er guckt ganz genau hin. Und er will auch, dass wir ganz genau hingucken. Keine Frage. Aber Gott deckt nicht einfach alles auf, sondern Gott macht unterstützende Angebote. Gott ist ein Gott, der unsere Entfaltung will, dass du reich wirst, dass du sehend wirst, dass du nicht nackt rumläufst, keine Schande bist, sondern jemand bist, der Ausstrahlung hat, der Würde ausstrahlt, der gesund ist, der an Entfaltung interessiert ist. Was für ein Gott! Was für ein Gott, dem es nicht darum geht, den Dreck zu zählen, sondern die Möglichkeiten zu fördern. Was ist, wenn so ein Gott an deine Türe klopft? Lasst er dann alles fallen und lasst ihn rein und sagt, komm, mit dir will ich Abendbrot essen. Ich habe zwar nichts da, aber du machst schon was. Mit dir will ich zu Abend essen. So mache es endlich und wende um zu mir. Luther übersetzt das noch ein bisschen anders, ich weiß. Ich weiß, so sei nun eifrig und tu Buße, übersetzt Luther. Es meint nichts anderes als jetzt, wend endlich um. Nimm die Wende in deinem Alltag, die Wende in deiner Seele, die Wende in deinem Herzen. Gott ist ein Gott der Wende. Er verurteilt nicht, wenn wir stur und beknackt und verklemmt sind, wenn wir nichts wahrhaben wollen. Gott ist ein Gott der Flexibilität, aber auch der Eigenverantwortung. Er ist ein Gott des Entgegenkommens. Ein Gott, der an unsere Türe klopft und sagt, nun mach schon auf. Ich bin's doch nur. Ich tu dir doch nichts. Ich will mit dir essen. Ich weiß nicht, was ihr für ein Gottesbild in euch tragt. Wenn ich diesen Text frage, was wird hier über Gott ausgesagt, dann wird gesagt, Gott ist ein Gott der Wende. Oder, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was wird hier über Gott ausgesagt? Es ist ein ganz einfacher Satz. Es wird gesagt, dass Gott unseren Lebensraum respektiert. Ich kann auch einfach reinplatzen, ne? Ich klopfe vorher noch und bin schon drin. Aber Gott ist jemand, der das nicht macht. Ich meine, er ist der lebendige Gott, der hat uns geschaffen und den Lebensraum drumherum auch. Er könnte immer auftreten, macht aber nicht. Er klopft an unsere Lebenstür und er zwingt sich niemandem auf. Er respektiert unseren Lebensraum. Er dringt nicht ungefragt ein, er wirkt nicht ungebeten. Und so kann Luther sagen, Gott will gebeten sein, herein gebeten werden. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist eine interessante Formulierung. Wieso will Jesus denn das Abendmahl halten? Ja. Gott will mit uns zu Abend essen. Er will, was bedeutet eigentlich, wenn man mit jemandem gemeinsam Abendbrot isst? Was bedeutet das? Also erstmal habe ich gedacht, der Tag ist vorbei. Wir würden dann am Abend sitzen, eine Pizza essen oder irgendwas, ja. Und was würden wir machen? Wir würden darüber reden, was den Tag über gelaufen ist. Wir würden Erfolge feiern zum Beispiel. Gemeinsam Abendessen heißt, wir feiern ein Stück Erfolge. Feierabendessen. Ja. Gott klopft an unsere Tür, weil er mit uns und wir mit ihm essen sollen, Gemeinschaft haben sollen. Ich habe mich gefragt, welche Bedeutung hat das Abendessen zur Zeit Jesu gehabt? Natürlich hat man den Tag abgeschlossen und man hat den neuen Tag bedacht. Ihr wisst, aus Abend und Morgen war der neue Tag. Mit dem Abend beginnt auch die neue Zeit. Die haben ja Mitternacht also so um 18, 19 Uhr rum gehabt. Ja, den Wechsel von einem Tag zum anderen. Das war immer so eine Schnittstelle. Beim Abendessen hat man gesagt, es ist gut gelaufen und morgen machen wir das und das. Man hat den neuen Tag angedacht. Da ging es pur ums Leben, um nichts anderes. Da ging es um unser Dasein. Das war Abendessen. Ich will mit dir essen und du sollst mit mir essen. Das ist doch eine Einladung. Und dann gibt es natürlich bei dem Abendmahlsbegriff bei uns sofort noch diese andere Ebene. Ja? Dass wir sagen, Abendmahl hat auch was mit Vergebung zu tun. Stimmt's? Wenn Jesus vom Abendmahl spricht, dann meint der noch viel mehr, als nur zum Abend ein Schnittchen zu essen oder nochmal aufzutafeln. Wenn Jesus vom Abendmahl spricht, dann meint er damit, er will, wenn er uns begegnet, bevor der neue Tag beginnt, dann will er, dass wir versöhnt sind mit uns selbst und mit ihm. Dass wir uns fröhlich im Spiegel angucken, bevor wir schlafen gehen, weil wir uns auf den nächsten Tag freuen. Dass wir wissen, wer wir sind und wo wir hingehören. Das ist Abendmahl. Abendmahl heißt, da begegnet mir Gott so intensiv innerlich, da schlucke ich ein Stück Brot runter und merke auf einmal, dass Gott tatsächlich da ist. Da schlucke ich einen Schluck Wein runter und muss husten und merke auf einmal, dass Gott nicht nur da ist, sondern mich tatsächlich meint. Denn ich schlucke runter und niemand anders. Und dass ich überhaupt nicht über andere reden muss, wie es denen geht, ob die lau sind oder zum Erbrechen oder was auch immer. Sondern dass es darum geht, dass ich für mich kläre, was dieser Gott in meinem Leben bedeutet. Gott will die Gegenwart mit uns nutzen. Gott ist bereit, uns Schuld zu vergeben. Er ist nicht der Gott der Abrechnung. Er ist der Gott der Wende, der Gott des gemeinsamen Essens, der Gott. Ich habe mich dann gefragt, siehe, ich stehe vor dir, vor der Tür und klopfe an und wer mich reinlässt, ne? Ich habe mich gefragt, wer hält uns vom Abendmahl zurück? Der Urlaub zum Beispiel. Der Herr Urlaub hält uns manche vom Abendmahl zurück. Können wir nicht für, sind wir ja eben nicht da, ne? Gut, kann man ja das nächste Mal gehen. Wenn ich das nächste Mal auch nicht gehe, dann vielleicht schon wieder Urlaub. Vielleicht hat einer so Dauerurlaub, immer wenn Abendmahl ist, ja? Vielleicht ist es auch der Zorn über irgendwelche Menschen. Da steht also Gott vor meiner Tür und klopft an und sagt, ich will mit dir Abendmahl haben. Und ich sage, ich mache aber nicht auf, weil ich mich über meinen Nachbarn ärgere. Sag Gott, hallo, bin ich dein Nachbar? Ich will dir begegnen. Wer hält uns vom Abendmahl fern, ihr Lieben? Die Bibel sagt uns, nur wir selbst halten uns vom Abendmahl fern. Nicht unsere Schuld, die wird doch bereinigt. Die wird doch vergeben. Das ist doch der Ort, wo ich meine Schuld hinbringe. Wer hält uns vom Abendmahl fern? Nur wir halten uns vom Abendmahl fern. Nur ich halte mich von meiner Gottesbegegnung fern. Gehe nicht zum Gottesdienst, lass ihn nicht in meine Lebenswelt, wie dumm. Gott ist ein Gott der Generalreinigung. Er will mit uns Leben teilen. Er will mit uns Zeit verbringen. Und ich habe dahin geschrieben, wow. Gott klopft an. Und was macht ihr? Ihr Lieben, ich freue mich auf das Abendmahl. Ich freue mich, dass Gott reinkommt und dass er uns begegnen wird. Wer überwindet? Das ist ein interessantes Wort. Ist euch schon mal aufgefallen, bei den 7-Cent-Schreiben kommt das Wort der Überwindung bei fast jeder Gemeinde vor. Es ist sozusagen fast die Schlussformel, dass jedes Mal dieser Gottesgeist sagt, wer überwindet? Das klingt so ein bisschen nach dem Titel, den Schwester Weid damals auch für sich, für ihr Lebensmodell gewählt hat, vom großen Kampf zu sprechen. Das Leben hat was mit Kämpfen, mit Überwinden zu tun. In den Himmel rutscht man nicht einfach rein. Das ist kein Freizeitbad. Ich meine, der Himmel ist vielleicht dann ein Freizeitbad, aber da hineinzukommen, ist keine Freizeitveranstaltung. Das hat was mit unserem Alltag zu tun, sagt die Bibel. Das hat was mit Entscheidung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir Prioritäten setzen, dass wir uns überlegen, wo es lang geht und all diese ganzen Sachen. Ja. Gott liebt Überwindung zum Wechsel. Das ist es, was mir hier auffällt. Wer überwindet, heißt doch, ich bin an diesem Punkt und da möchte ich weg, ich möchte an den Punkt. Überwindung heißt, den Platz zu wechseln. Das ist Überwindung. Überwindung heißt, ich bin noch nie vom Dreier gehüpft, aber heute mache ich's. Ich wechsle den Platz. Überwindung heißt, ich habe noch nie Salbeitee getrunken, habt ihr schon mal? Und jetzt trinke ich ihn nie wieder. Überwindung. Gott liebt Überwindung. Was aber, ihr Lieben, wenn wir uns nicht überwinden können? Was ist, wenn wir Menschen uns nicht überwinden können? Ich war in so einem Freilichtmuseum zu Besuch und da gab es diese Brothäppchen mit Bärlauchbutter Und da war so eine Verkäuferin oder was, die hatte, plötzlich waren wir im Gespräch, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das ging. Ja? Und dann sagt sie, ja, kennen Sie das auch so, dieses, ne? Ich sag, was? Na, dieses, ich denke, na, red doch mal, was willst du denn? Ja, dieses, ne, dieses Auftreten, dieses, ich will aber nicht, nein, ich will aber nicht, ja, ich will mich nicht überwinden. Kennt ihr das? Da habe ich sie groß angeguckt, sag, ja, das kenne ich. Ich meine, ich kenne die ja nicht, ne? Ich sehe die ja nie wieder. Bis jetzt habt ihr den Satz in einem Telefonat gehört, ich will aber nicht. Was ist, wenn wir uns nicht überwinden können? Gott ist ein Gott der Überwindung, ihr Lieben. Wenn der an unsere Tür klopft und wir ihn reinlassen, dann passiert es, dass wir von A endlich nach B kommen und aufatmen. Wie schön das ist. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ich weiß, darüber predige ich herzlich gerne und andauernd wieder. Habt ihr diese Sätze auswendig gelernt? Wisst ihr, ihr Jungs da oben, ihr Männer, ihr junge Mannschaft, wisst ihr, was das bedeutet, was Gott hier anbietet? Dass er sagt, wenn ihr überwindet, dann sitzt ihr mit mir auf meinem Thron, dann sitzt ihr mit mir an meinem Schreibtisch, in meinem Büro, in meiner Himmelszentrale, dann sitzt ihr mit mir, so sagt Jesus, wie ich überwunden habe und bei Gott auf dem Thron sitze. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn ein Gott sagt, ich will mit euch nicht nur Leben teilen, ich will mit euch alles teilen, das ganze Regiment. Boah, ja, Gott will seine Welt mit uns teilen, sein Leben. Und dann kommt der letzte Satz, ihr habt es geschafft, ja. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr Lieben, ich habe mir hier einfach aufgeschrieben, in diesem Satz wird ausgesagt, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns spricht. Und wenn ihr sagt, ich höre ihn nicht, dann lasst euch sagen, hört genauer hin, denn Gott spricht mit uns. Hört, was Gott euch sagen will. Warum? Weil das Worte der Liebe sind, weil das Worte der Entlastung sind, weil das Worte sind, die uns entkrampfen, weil das Worte sind, die uns entlasten von unserer Schuld, die uns Leben ermöglichen. Gott zu begegnen, das ist wie ein Abendessen. Und das ist für mich ganz fantastisch, was anderes will ich gar nicht mehr. Gott spricht zu uns, er will unsere Entscheidung. Welche Bedeutung hat das nun alles für uns? Ja? Welche Bedeutung hat das alles für uns, so einen Text so zu lesen und zu sagen, was wurde hier über Gott ausgesagt? Nun, ich habe mich so gefragt, wie viel Respekt leben wir uns selbst gegenüber eigentlich? Also wir können vor unserem Gott knien. Ja, ja, vor Gott knie ich nieder, das ist richtig. Wo ist der Moment, wo ihr vor euch selbst Respekt habt? Gibt es den auch? Wo ist dieser Moment, wo ihr euch selbst freundlich begegnet? Wo ihr euch selber lieb habt, wie Jesus sagt, ihr sollt euren Nächsten lieben wie euch selbst. Wo ihr entdeckt, dass Gott seine Spuren in euch hinterlassen hat, dass ihr nach seinem Bild geschaffen seid. Wo ist dieser Moment, wo ihr euch selbst mit Respekt begegnet und sagt, Gott, ich komme, ich mach auf, komm rein. Endlich bist du da. Welche Bedeutung hat es, diesen Text zu lesen? Gestattest du dir das Versteck, Hochmut zu verlassen und gestattest du dir die Veränderung? Gestattest du dir die Sicherheit der Gottesliebe? Oder bist du jemand, der sagt, na ein bisschen muss ich schon auch noch was dazu tun? Wir brauchen nichts dazu tun, Gott klopft einfach an unsere Tür. Nicht, weil wir so besonders cool oder schön oder weil wir die bessere Tür gehabt hätten. Der klopft an unsere Tür, weil er es will. Der kann auch im nächsten Moment sagen, ich habe keinen Bock mehr, an deine Tür zu klopfen. Das kann auch. Wer klopft an unsere Tür, weil er es will, nicht weil wir so cool sind. Wie viel Respekt hast du vor dir selbst und gestattest dir, dich in dieser Gottesliebe zu bergen, dich zu sichern in der Vergebung deines Heilandes, die Klarheit des Glaubens zu wagen, was für ein Satz. Und am Ende steht für mich die einfache Frage, ihr Lieben, wie vermeiden wir diese Laodicea-Falle. Ich bin reich, ich habe alles, ich weiß alles. Ich bin der Christ der Christen. Und Gott sagt, bist doch jämmerlich arm, blind und bloß. Ihr Lieben, an der Stelle höre ich meine Predigt auf und wende mich euch zu und bitte euch um eine kleine Sache. Steckt mal die Köpfe zusammen. 2, 3 Leute, steckt mal die Köpfe zusammen und versucht mal eine Antwort zu finden. Wie vermeiden wir diese Laodicea-Falle. Jetzt, bevor wir ins Abendmahl gehen, findet man eine Antwort. Zu sagen, ich bin's, ich kann's, ich hab alles. Laodicea tritt so auf und sagt, ich bin reich, ich bin satt, ich hab alles, ich brauche Gott nicht. Ja? Und Gott sagt, du bist alles andere als reich und satt, du bist zum Kotzen, steht wörtlich da. Das ist die Falle. Dass wir uns selbst was einbilden, was wir nicht sind. Wie können wir dieser Falle entgehen, uns was einzubilden, was wir gar nicht sind? Was denkt ihr?